NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie mit dabei sind. Morgen geht es endlich los. Die Kammerkornreihe frei nach dem Motto Konzert und Kneipe startet. Und das im unabhängigen Jugendzentrum Korn in Hannover. In dem Konzert möchte das Streichertrio Die Rois mit einem Streichkonzert unterhalten, ja, und sich dann im Anschluss mit dem Publikum in der Kornkneipe zum Austausch und zur Feierei treffen. Und da freue ich mich gleich auf die Geigerin Sophie Panzier. Und dann machen wir mit Ihnen einen kleinen Ausflug. Es geht ins Kloster Corvey. Die Reichsabtei Corvey, direkt an der Weser, nahe der niedersächsischen Landesgrenze, gehört zu dem ältesten, was wir im Norden haben. Seit 10 Jahren ist das 1139 Jahre alte Westwerk des Klosters Weltkulturerbe. Ja, und jetzt konnte ein aufsehend erregendes Ausstellungskonzept verwirklicht werden. Und das haben wir uns angeschaut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Morgen geht's nun endlich los, die Kammerkornreihe, die frei nach dem Motto stattfindet, Konzert und Kneipe. Und zwar im unabhängigen Jugendzentrum Korn in Hannover. Und in diesem Konzert möchte das Streichertrio Die Rois mit der Geigerin Sophie Panzier ja so etwa eine Stunde mit einem Streichkonzert unterhalten und sich dann im Anschluss mit dem Publikum in der Kornkneipe zum Austausch und zur Feierei treffen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass sie bei uns ist, Sophie Panzier, die auch Geigerin in der NDR Radiophilharmonie ist. Hallo Sophie.
Vielen Dank, hallo, ich freue mich auch wirklich sehr.
Ihr habt ein Streichertrio, das nennt sich Die Rois. Wie habt ihr zueinander gefunden?
Also kennengelernt haben wir uns in der NDR Radiophilharmonie und dann ist es so, dass François Lefebvre, mein Bratschist und Kollege aus dem Trio, ein Kammermusikfestival unterhält in der Bretagne, Rencontre Musicale Die Rois, am westlichsten Zipfel der Bretagne, dort, wo das Meer der Iroas sich trifft und verschiedene wilde Meere aufeinandertreffen und deswegen dort auch keine Schiffe fahren können. Das ist ein ganz, ganz bezaubernder Landstrich der Bretagne und dort hat er ein Festival und dort haben wir dann angefangen, auch Kammermusik miteinander zu spielen und haben danach beschlossen, das müssen wir weitermachen und haben eben unser Streichtrio gegründet.
Was hat euch inspiriert, dieses Konzertprojekt Kammerkorn ins Leben zu rufen?
Ja, also Konzerte im subkulturellen Raum sind ja in anderen Städten wie Berlin, Hamburg oder Leipzig schon gang und gäbe und in Hannover ist es noch Neuland. Also so einen Raum für sich zu entdecken, das war unsere Herausforderung und wir fühlen uns dort in diesem Raum unendlich wohl. Das ist ja ein Ort, der der Kreativität freien Raum lässt. Dort sind alle willkommen, die sich mit Politik auseinandersetzen wollen, mit dem Menschsein an sich, mit Kultur, mit Kreativität und die Kriterien der Korn erfüllen, nämlich kein Rassismus, keine sexistischen Übergriffe, keine Homophobie. Also man ist miteinander, man ist im Austausch, man ist im Respekt und wenn man das akzeptiert und auch wenn man akzeptiert, dass alles selbst organisiert und unkommerziell ist, dann kann man dort Konzerte spielen. Und das ist für uns eine ganz große Herausforderung, weil wir die Konzerte von Anfang bis Ende selbst machen. Nicht nur die Programme und die Termine, sondern auch die ganze Bewerbung. Wir machen die Bestuhlung, wir machen die Last-Minute-Reinigung, auch der Toiletten. Wir machen die Inventur der Bargetränke. Wir stehen hinterher selbst am Tresen und verkaufen die Getränke und machen danach auch wieder die Endreinigung. Also das ist wirklich ein Konzert, was wir von A bis Z in die eigene Hand nehmen. Und wo hat man das sonst? Das ist wirklich einzigartig auch für uns und wir wollen gerne dort diese Reihe etablieren und ausprobieren, was passiert denn eigentlich, wenn sich da die verschiedenen kulturellen Räume auch begegnen können.
Was erlebt man jetzt morgen Abend um 20 Uhr, wenn ihr dann seid im UJZ Korn?
Man erlebt ein etwa einstündiges Konzert und zwar haben wir uns für diesen ersten Auftakt überlegt, dass wir gerne die Komponistin der Spätromantik Ethel Smyth in einen Kontext ihrer zeitlichen männlichen Komponistenkollegen setzen wollen. Sie hat ja Zeit ihres Lebens wirklich um Anerkennung gekämpft. Nicht nur, dass ihre Eltern sie überhaupt komponieren lassen, sondern auch, dass sie anerkannt wird, und hat da einen unglaublichen Kampfgeist und einen Mut bewiesen, der wirklich seinesgleichen oder ihresgleichen sucht und der uns stark beeindruckt. Und ihr Werk sprudelt einfach. Es sprudelt von Ideen, es sprudelt von Leidenschaft, also wirklich Spätromantik. Und dieses Werk spielen wir mit zwei anderen kürzeren Werken. Es wird etwa eine Stunde gehen. Wir werden auch über die Musik sprechen. Und danach treffen wir uns unten in der Kneipe und geben, wie gesagt, Getränke aus. Und es wird auch noch andere Musik laufen, dann eher aus dem nicht so klassischen Bereich. Und wer tanzen möchte, kann tanzen. Und genau.
Ich finde, das hört sich super, super spannend an. Worauf freust du dich da am meisten? Weil das ist ja wirklich auch für euch Neuland.
Also genau, für uns ist das auch Neuland. Ich freue mich eigentlich am meisten darauf, also zu erleben, wie Publikum sich mischt. Also wie die einen, die das normale klassische Konzertleben gewöhnt sind, sich trauen, dorthin zu kommen, und wie eben auch andere, die das Konzertleben der Korn gewöhnt sind, dort finden sonst eher Punkkonzerte statt, sich alle gemeinsam trauen, dorthin zu gehen. Und es ist ja auch ganz niederschwellig, der Eintritt ist frei. Also einfach dorthin kommen und einen schönen Abend haben, der Kultur und Musik ganz abwechslungsreich zeigt.
Das ist natürlich auch toll. Wer jetzt zur NDR Radio Philharmonie geht, der weiß ja, was ihn erwartet. Mhm. Wenn man jetzt dorthin geht, ins UJZ Korn, und normalerweise, wenn du sagst, dass da Punkkonzerte sind, dann wird sicherlich der ein oder andere ein bisschen was anderes erwarten, aber Genau. Vielleicht findet er Gefallen dran. Das ist ja im Grunde auch eine ganz spannende Sache, dass vielleicht Leute, die noch nie was mit dieser Kammermusik zu tun hatten, auf einmal feststellen, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Genau. Ja? Und dass eben diese lockere Atmosphäre auch dazu einlädt, diese Angst mal hinter sich zu lassen. Oh, klassische Konzerte, ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll, und klatsche ich jetzt oder klatsche ich jetzt nicht, und einfach hinkommen und es genießen. Und es ist auch, wie gesagt, eben deswegen extra nicht lang.
Ich finde es toll, und ich wünsche euch, dass das ganze UJZ Korn morgen aus allen Nähten platzt, dass ganz, ganz viele Leute kommen und sich das anhören und euch kennenlernen. Also wenn sie Lust bekommen haben, die Kammerkornreihe Konzert und Kneipe startet morgen Abend um 20 Uhr im UJZ Korn in Hannover. Und ich bedanke mich herzlich, dass du da gewesen bist, Sophie Panzier, für deinen Besuch.
Ganz lieben Dank. Ich freue mich.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Was wüssten wir eigentlich von der Varusschlacht und seinem germanischen Helden Hermann, wenn es das Kloster Corvey nicht gegeben hätte? In der Bibliothek wurde um 1600 eine vergessene Schrift des römischen Gelehrten Tacitus gefunden. Die Reichsabtei Corvey, direkt an der Weser, gehört zu dem ältesten, was wir im Norden haben. Seit 10 Jahren ist das 1139 Jahre alte Westwerk des Klosters Weltkulturerbe. Und erst jetzt konnte ein aufsehenerregendes Ausstellungskonzept verwirklicht werden. Wilhelm Purg weiß mehr.
Das Weltkulturerbe in Corvey hatte bisher das Problem, dass es häufig gar nicht wahrgenommen wurde. Viele Besucher haben das nur 25 Meter breite Westwerk rasch durchschritten, um die prachtvolle Barockkirche dahinter zu bewundern. Die Säulen und Bögen im Westwerk sind, bis auf wenige Reste von Wandmalereien, weitgehend kahl.
Wir haben ganz viele Überreste von Wandmalereien, aber wir haben keine geschlossenen Wandmalereiflächen. Also wir gucken uns den Bogen an und sehen Ornamente, aber kein geschlossenes Ornament, also tatsächlich immer nur Bruchstücke. Wie eine Art Puzzle kann man sich das hier vorstellen.
Welterbe-Standortleiterin Annika Pröbe nimmt aus einer Kiste, in der Dutzende von Tablets liegen, ein Gerät heraus. Um die Malereien wieder sichtbar zu machen, hätten sie sich etwas Spektakuläres einfallen lassen, sagt sie. Mit Computerhilfe werde die Bemalung rekonstruiert.
Wenn ich jetzt das Tablet einmal hochhalte, dann sieht man tatsächlich auch die Rekonstruktion eines Delfinreiters, also eines Meerwesens. Das heißt, man bekommt einen Eindruck, wie die Figuren 885, als das Westwerk geweiht wurde, ausgesehen haben mögen. Also einmal vervollständigt.
Welterbestätten sollen auch für junge Leute interessant sein. Das ist eine Vorgabe der UNESCO. Daran hätten sie lange gearbeitet, sagt Pröbe.
Wir haben die Flächen rekonstruiert, wo man sagen kann, wir haben hier noch so viele Wandmalereien, dass das wissenschaftlich belegt ist und dass es auch so aussah. Also wir haben auch nicht mit den Farben gespielt, sondern haben uns tatsächlich an den erhaltenen Wandmalereien orientiert.
Ein Feuerwerk aus Formen und Farben erscheint auf dem Display des Tablets. Mal ranken sich Pflanzen empor, mal sind geometrische Muster zu sehen. Oft tauchen Motive aus der griechischen Mythologie auf, Odysseus und Skylla zum Beispiel. Vor 10 Jahren wurde Corvey in die Liste Weltkulturerbe aufgenommen. Jahrelang war zunächst untersucht worden, welche Elemente sich für eine neue Ausstellung eignen. Das habe seine Zeit gedauert, sagt Josef Kowalski von der Corveyer Kirchengemeinde. Alle Projekte hätten auch mit der Denkmalpflege abgestimmt werden müssen.
Der Welterbetitel hat uns dazu angeregt, dass wir hier Weiterentwicklung betreiben müssen. Vor allen Dingen Weiterentwicklung für ein junges Publikum. Also damit sind die ganzen digitalen Entwicklungen gemeint. Tablets können mittlerweile eingesetzt werden. Eine Glaswand wird zur Darstellung der Geschichte der benediktinischen Kultur hier genutzt. Das sind diese Projekte, die laufen mit einer neuen Dauerausstellung, die schon fertig ist.
Als Corvey mit dem Welterbetitel ausgezeichnet wurde, seien die Besucherzahlen zunächst explodiert, sagt Annika Pröbe. Das habe sich inzwischen wieder etwas normalisiert. Mit ihren neuen Ausstellungselementen aber wollten sie viele neue Besucher dazugewinnen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Von der winzigen Briefmarke bis zum riesigen Kriegsschiff Mölders. Fast 40.000 Objekte hat das Deutsche Marinemuseum in Wilhelmshaven aktuell gesammelt. Wir waren dort. Dann stellen wir Ihnen das Buch Felicitas und Jakob, ein Sommer in den Herrenhäuser Gärten vor. So heißt nämlich das neue Kinderbuch des Journalisten und Autors Birk Grühling. Schauplatz der Geschichte sind die berühmten Herrenhäuser Gärten in Hannover im Jahre 1700. Und wir nehmen Sie mit zu Isabel Zäumer. Sie ist Schauspielerin am Stadttheater Bremerhaven. Und mit fast 70 wurde sie jetzt in den offiziellen Ruhestand verabschiedet. Nach 44 Jahren auf diversen Bühnen. Isabel Zäumer wohnt in Niedersachsen und wir haben sie in einem kleinen Ort besucht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Der Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie dabei sind. Von der winzigen Briefmarke bis zum riesigen Kriegsschiff Mölders. Es sind fast 40.000 Objekte, die das Deutsche Marinemuseum in Wilhelmshaven aktuell gesammelt hat. Und die kann man den Besuchern beim besten Willen nicht alle zeigen. Und deshalb schlummern die meisten. Und das sind bis zu 95% fast immer im Depot. Doch jetzt sind einige davon zu sehen. Aufgetaucht. Schätze aus der Sammlung und die Neukonzeption heißt eine neue Sonderschau, bei der ausgewählte Objekte zur Marinegeschichte teils zum ersten Mal gezeigt werden. Jutta Pschigoda war für uns dort.
Ein Wohnzimmertisch und ringsherum Sessel sind das Zentrum der neuen Sonderausstellung. Zu dem Ensemble zählt auch eine kuriose Stehlampe. Carsten Siegel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven. Er erklärt, dass der Fuß der Lampe aus einer ehemaligen Granatkartusche besteht.
Und der obere Aufsatz, wo dann der Lampenschirm dran ist, ist wiederum mit Patronenhülsen sozusagen gebaut und kleineren Granaten, sodass sozusagen das gesamte Modell ist, besteht eigentlich nur aus Munitionsteilen und einer Fassung und einem Schirm drüber.
Ein mehr als ungewöhnliches Objekt.
Und sowas stellten sich einige Menschen, wenige Menschen, als Erinnerungsstück in die gute Stube, ins Herrenzimmer oder wo auch immer man halt eine Stehlampe gebrauchen konnte.
Weit verbreitet sind beim Abschied vom aktiven Dienst in der Marine dagegen die sogenannten Reservistenpaddel oder Reservistenhüte. Reich verziert mit Zeichnungen und dem Namen erinnern sie den Besitzer an sein Schiff, auf dem er gedient hat. Neben diesen sehr persönlichen Dingen zeigt die neue Sonderausstellung aufgetaucht, aber auch thematisch geordnet weitere seltene Sammlungsstücke. Unter der Überschrift Schwimmen, Tauchen, Fliegen liegt zum Beispiel ein kleines gelbes Ein-Mann-Rettungsschlauchboot in einer Vitrine. Es gehörte laut Siegel zur Ausrüstung der U-Boot-Besatzungen im Zweiten Weltkrieg.
Es hat so kleine, ich sag mal, Werkzeuge an Bord, die es interessant machen. Wir haben hier zum Beispiel diese Schöpfkelle, um das Wasser, was natürlich reinkommt, dann händisch mit so einer Lederschöpfkelle wieder rauszuschöpfen. Inwieweit das häufig erfolgreich eingesetzt wurde, ist allerdings tatsächlich fraglich, wenn man sich die Größe und das ganze Ensemble anschaut.
Schräg gegenüber hängt eine Wanduhr, die zur Kaiserzeit den Weg in zahlreiche Wohnzimmer fand. Diese Reichskolonialuhr soll später einmal in der neuen Dauerausstellung als Beispiel dafür dienen, wie seinerzeit unter der Bevölkerung für die deutschen Kolonien Propaganda gemacht wurde. Kein Sonnenuntergang in unserem Reich steht neben exotischen Motiven wie zwei Schlangen auf der Uhr, erläutert Museumsmitarbeiterin und Kuratorin Rahel Achterberg.
Diese Idee, diese Ideologie, die dahinter steht, auch in das heimische Wohnzimmer zu bringen tatsächlich. Denn das ist eine Uhr, die erstmal anzeigt, wie spät es natürlich im eigenen Wohnzimmer ist, aber gleichzeitig auch anzeigt, wie spät es in den Kolonien ist und dann ein bisschen das Gefühl von der Welt schafft, die man zu der Zeit eben auch versucht hat, für sich und für Deutschland so ein bisschen zu erobern.
Die Ausstellung Aufgetaucht verfolgt insgesamt zwei Ziele. Zum einen selten oder nie gezeigten Objekten eine Bühne zu bieten, aber auch thematisch auf die Neukonzeption der Dauerausstellung hinzuweisen, die in den kommenden Jahren entstehen soll. Diese wird dann nicht mehr chronologisch wie bisher, sondern thematisch die Geschichte der verschiedenen Marinen erklären, so Nina Nustede, Leiterin der Sammlung im Deutschen Marinemuseum.
Das Konzept gibt es halt schon, das sind die Arbeitstitel, die wir hier nutzen. Und dann zeigen wir halt schon mal stichpunktartig, was planen wir eigentlich, um die Leute zu informieren und ganz klar auch mal zu testen, was kommt eigentlich gut beim Publikum an, was interessiert.
Deshalb ist auch die aktive Beteiligung durch die Gäste gefragt. Spätestens nach dem Sommer sollen die Objekte in den Vitrinen noch einmal wechseln. Anregungen dazu sollen aus dem Kreis der Besucher kommen.
Wir haben ein paar Vitrinen vorgesehen, wo wir eben auch Museumsinteressierte animieren wollen, dass sie mit abstimmen, welche Objekte wir austauschen. Also das machen wir über Social-Media-Kanäle hauptsächlich, wo die Leute eben abstimmen können, welches Objekt wollen wir als nächstes denn hier in dieser Vitrine sehen.
Museum neu und interaktiv gedacht. Die Gelegenheit dazu besteht reichlich, denn die neue Sonderausstellung Aufgetaucht wird noch bis Anfang Mai 2025 im Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven zu sehen sein.
Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. Ja, mit der Rente, das ist ja so eine Sache, ne? Die einen können sie kaum abwarten und die anderen, die schieben sie lieber hinaus, weil sie ihre Arbeit einfach so unglaublich gerne tun. Und das gilt auf jeden Fall für Isabel Zäumer, Schauspielerin am Stadttheater Bremerhaven. Mit fast 70 wurde sie jetzt in den offiziellen Ruhestand verabschiedet, nach 44 Jahren. Und da war sie auf diversen Bühnen unterwegs, 14 davon seit 2010 in Bremerhaven. Im Jahr 2010, da kam sie ans Bremerhavener Stadttheater, das ja traditionell auch viele Menschen aus dem niedersächsischen Umland anzieht. Und auch Isabel Zäumer wohnt in Niedersachsen im alten Pfarrhaus im Dörfchen Mulsum im Kreis Cuxhaven. Und dort war meine Kollegin Christine Hunfeld.
Am Kirschbaum reifen die ersten Früchte, in Beeten und Töpfen wachsen Fuchsien, Lilien und Geißblatt, Frühlingszwiebeln, Tomaten, Thymian oder Kürbis. Am Haus aus rotem Backstein rankt lila blühende Klematis. Auf der Terrasse serviert Isabel Zäumer trüben Apfelsaft.
Das ist der Saft von unseren eigenen Äpfeln, die wir zum Pressen geben.
Was für Äpfel?
Ja, ist das. Der eine ist ein alter Boskop, glaube ich, und der andere weiß ich nicht.
Denn um den Garten kümmert sich hauptsächlich Jonathan, ihr Mann, erzählt Isabel Zäumer. Sie ist eher fürs Marmeladeeinkochen zuständig. Jonathan, der aus England stammt und Übersetzer ist, hört auch geduldig immer ihren Text ab, seit vielen Jahren.
Also ich gehe nie auf die Bühne, ohne vorher laut den Text durchgemacht zu haben, vor jeder Vorstellung. Und wenn es noch so kleine Texte sind, mache ich den Text mit ihm.
2010 begann Isabel Zäumers Engagement am Bremerhavener Stadttheater. Eine passende Wohnung in der Stadt fanden die beiden nicht. Aber in Mulsum war, nach der Zusammenlegung mehrerer Gemeinden, das alte Pfarrhaus frei.
Wir sind da hier so glücklich. Wir sind aber auch, fühlen uns auch ein bisschen verantwortlich für das Haus. Wenn also Leute die Kirche sehen wollen, wir haben einen Schlüssel für die Kirche und wir zeigen denen die Kirche. Ich lese dann auch gerne mal ein Almers-Gedicht vor. Hermann Almers, der ein Gedicht über die Kirche bzw. über den Marienaltar hier in Mulsum geschrieben hat. Ursprünglich wollte ich ja eigentlich irgendwann mal wieder in den Süden, aber ich bin so glücklich hier mit dem weiten Himmel und mit der Luft. Ich wollte nicht mehr hier weg.
Geboren und aufgewachsen ist Isabel Zäumer in Baden-Baden. Dort hat sie auch die Liebe zum Theater entdeckt, mit 5 oder 6 Jahren, als sie im Weihnachtsmärchen Peterchens Mondfahrt die Sternchen sah.
Das war eine Sternenwiese, da haben Kinder getanzt. Und es war für mich von Anfang an klar, dass ich das machen muss, nichts anderes. Meine Eltern haben mich dann gleich ins Ballett gegeben.
Eine Theater-AG an der Schule gab es damals noch nicht, erinnert sich Isabel Zäumer. Aber mit 15 durfte sie am Theater Baden-Baden das Pünktchen in Pünktchen und Anton spielen. Nach dem Abitur ging sie nach Stuttgart an die Schauspielschule. Nach einem Jahr war allerdings schon wieder Schluss.
Dr. Felix Müller, weiß ich noch ganz genau, der hat gesagt, Isabel, du bist ein nettes Mädchen, aber geh zum Entwicklungsdienst oder werde Krankenschwester, aber bitte vergrößere das Arbeitslosenheer der Schauspielerinnen nicht.
Mit einem Mitstudenten, der ebenfalls rausgeflogen war, fuhr sie nach Salzburg zum Vorsprechen am dortigen Mozarteum. Beide wurden angenommen, der Kollege für das Fach Schauspiel, Isabel für das Fach Regie, damals noch eine Männerdomäne.
Ich gebe wahnsinnig gerne damit an, dass ich die erste Frau 1975 war, die Regie studiert hat, da am Mozarteum. Und ich habe eine Produktion mitgemacht als Regieassistentin, gleich am Anfang. Und da ist eine Schauspielerin ausgefallen und dann habe ich die natürlich ganz schnell ersetzt. 10 Minuten bis Buffalo von Günter Grass und da habe ich die Rolle der Fregatte gespielt und ich weiß auch sogar noch, dass sie anfing mit vor Oberbramsegel, vor Unterbramsegel, weiter meine Herren, weiter, jetzt wird gesegelt.
Am Ende machte Isabel Zäumer ihr Diplom sowohl für Regie als auch für Schauspiel. Nach dem ersten Engagement in Bamberg ging sie für 4 Jahre nach Braunschweig. An einige Rollen erinnert sie sich, zum Beispiel in Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams.
Die Stella, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Dann habe ich ein wunderbares Eichhörnchen Puschelchen gegeben und den Teebeutel habe ich auch gespielt in einem Weihnachtsmärchen vom Lebkuchenmann. Dann habe ich die Yvette gegeben in Mutter Courage.
Falls Isabel Zäumer sich mal nicht so gut erinnert, dann muss sie nur in das kleine Büro oben im alten Pfarrhaus gehen. Dort nämlich hat sie alle Textbücher aus 44 Jahren auf der Bühne gesammelt. Auch die ganz alten, die im DIN A5 Querformat mit den blassgelben, grünen oder rostroten Deckblättern.
Trilogie des Wiedersehens von Bodo Strauß, Karl Sternheim, 1913, auch in Braunschweig. Dann habe ich Schlafzimmergäste in Bamberg gespielt. Bruder Eichmann habe ich in Braunschweig gespielt. Der Sommernachtstraum, da habe ich, glaube ich, die Titania gespielt. Das Geld liegt auf der Bank, Kurt Flatow. Flo de Cologne, das habe ich in Wuppertal gemacht.
1984 wechselte sie von Braunschweig nach Wuppertal. Eine interessante Zeit, sagt Isabel Zäumer, auch weil dort die heute legendäre Pina Bausch mit ihrer Tanzkompanie beheimatet war.
Und wenn die im Haus war mit ihren Tänzern, war das eine richtig tolle Atmosphäre. Und ich kenne viele Tänzer davon und kenne auch natürlich diese, zum Beispiel Mechthild Grossmann, die jetzt da im Tatort die Rechtsanwältin spielt. Mit der haben wir sehr viel getrunken und sehr viel geraucht. Die Staatsanwältin, die war lange Jahre bei Pina Bausch.
In Wuppertal kam 1987 ihre Tochter zur Welt. Mit dem Vater, einem Jazztrompeter, blieb sie nicht zusammen. Die Eltern halfen finanziell und reisten für die Endprobenwochen jeweils aus Baden-Baden an, um sich ums Kind zu kümmern. Und es gab ein Kindermädchen. Irgendwie ging's, sagt Isabel Zäumer im Rückblick. Geholfen hat sicherlich auch ihre Disziplin.
Das ist das A und O dieses Berufes. Pünktlich sein, seinen Text können, fleißig sein, auf die Kollegen hören. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich grundsätzlich in meinem privaten Leben einfach mache und anpacke. Und wenn auch was wehtut, dann wird trotzdem die Vorstellung wird gespielt.
Nach 8 Jahren in Wuppertal kam das nächste Engagement, diesmal in Bielefeld. Und als dort unten im Haus eine Wohnung frei war, äußerte Isabel einen Wunsch an ihre Vermieterin.
Dann habe ich gesagt, Frau Kleinebeek, holen Sie mir einen alleinerziehenden Vater rein. Ich brauche einen Mann und meine Tochter braucht jemanden zum Spielen.
Jonathans Sohn war 5, die Patchwork-Familie perfekt. Nachdem Isabel im Zuge eines Intendantenwechsels am Theater Bielefeld nicht übernommen wurde, gastierte sie regelmäßig in Paderborn oder war mit einem Tourneetheater unterwegs, ein paar Mal auch mit dem Unsorgtheater.
Mit dem Unsorgtheater habe ich Mein Mann, der fährt zur See und das Hörrohr gespielt. Das war eigentlich auch ganz nett. Das Hörrohr. Und habe ich so getan, als wäre ich nicht aus dem Badischen.
Ihre Rollen aus 44 Jahren kann Isabel Zäumer gar nicht zählen. Besondere Vorlieben hat sie nie gehabt. Klassiker waren ihr genauso recht wie neue Stücke.
Also natürlich, die Mutter Courage hätte ich sehr gerne gespielt. Wer will die nicht spielen als ältere Frau? Aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, während ich die Rolle so gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ach, das ist ja ganz interessant. Was denkt die Frau? Was sagt die Frau? Ich glaube, die Marie aus Woyzeck, die mochte ich sehr gerne. Da habe ich mich das erste Mal in Wuppertal sicher auf der Bühne gefühlt. Nicht so überheblich sicher, aber da habe ich plötzlich so einen Punkt erwischt, wo ich dachte, ich weiß, warum ich den Beruf mache.
Und weil sie diesen Beruf so liebt, wird Isabel Zäumer auch nach wie vor immer mal wieder dabei sein als Gastschauspielerin am Stadttheater Bremerhaven. Trotzdem fällt ihr der Abschied aus dem langjährigen festen Engagement am Haus nicht leicht.
Also das ist schon für mich so eine Art Heimat geworden. Das ist mein Zuhause. Darum tue ich mich auch wahnsinnig schwer, meinen Garderobenplatz in der Garderobe zu räumen, weil ich da einfach 14, 15 Jahre immer da gesessen habe. Und der Abschied wird mir auch schwer fallen von dem Ensemble. Und das hat mich ja auch wirklich diese 14 Jahre immer getragen. Und wir hatten immer ein wirklich gutes und durchweg kollegiales und nettes Ensemble. Das wird mir schwer fehlen, die Menschen.
Und nach der letzten Vorstellung der Spielzeit wird Isabel Zäumer nochmal ausgiebig gefeiert und beklatscht. Erst vom Publikum und dann im oberen Foyer des Bremerhavener Stadttheaters von ihren Kolleginnen und Kollegen. Die Feier geht bis spät in die Nacht.
Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen. Felicitas und Jakob, ein Sommer in den Herrenhäuser Gärten. So heißt das neue Kinderbuch des Journalisten und Autors Birk Grühling. Schauplatz dieser Geschichte sind die berühmten Herrenhäuser Gärten in Hannover im Jahr 1700. Das Gartenensemble zählt zu den bedeutendsten Barockgärten in Europa. Julia Willkomm hat es gelesen.
In dem Buch geht es um eine Kinderfreundschaft in der Barockzeit. Im Sommer 1700 treffen sich die junge Gräfin Felicitas und der Gärtnerjunge Jakob in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Felicitas wurde den Sommer über hergeschickt, um zu lernen, sich wie eine Dame zu benehmen. Jakob arbeitet in den Gärten. Obwohl die beiden in der echten Barockzeit wohl nie miteinander gesprochen hätten, macht Autor Birk Grühling es in seinem Buch möglich. Eine Freundschaft über soziale Grenzen hinweg.
Sie beschließen sich sozusagen ihre Welt zu zeigen. Einmal den barocken Adel und einmal die harte Welt im Garten.
Abgesehen von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Felicitas und Jakob versucht Grühling, die Barockzeit so realistisch wie möglich darzustellen. Von der Kleidung mit Reifröcken bei den Damen, hohen Schuhen bei den Männern, gepuderten Gesichtern und Perücken bis hin zu den problematischen hygienischen Verhältnissen.
Man hat sich nicht so richtig gewaschen. Die Hygiene war eher, man riecht stark und übertüncht alles mit Parfüm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was hängen geblieben ist bei der Recherche. Und dass es auch am Schloss vom Sonnenkönig nicht sehr edel zugegangen ist. Das ist, glaube ich, so das, was am meisten hängen geblieben ist.
Die Geschichten über mangelnde Hygiene sind auch beim Testpublikum der ersten Lesung hängen geblieben. Rund 70 Kinder aus verschiedenen Schulklassen in Hannover bekamen dabei schon mal Ausschnitte aus dem Buch zu hören.
Es wurde viel über Hygiene gesprochen und über Hygiene ist mir viel im Kopf geblieben, dass es nicht so super schön in der Zeit war mit Hygiene und ja.
Dass sie sich nicht die Zähne geputzt haben, tatsächlich.
Ja, also das mit den Zähnen ist mir auf jeden Fall, wird mir auch noch lange in Erinnerung bleiben, weil das war jetzt eher nicht so toll, so, dass denen die Zähne dann so früh rausgefallen sind. Ja.
Und generell, dass sie sich kaum gewaschen haben oder halt auch sich geweigert haben, manchmal zu waschen.
Die haben sich nur mal mit Alkohol gewaschen, das fand ich komisch.
Dass die einfach gedacht haben, dass Wasser halt Krankheiten übertragen, das fand ich ganz komisch, weil man muss sich so vorstellen, heutzutage, wenn man heutzutage sich nicht mehr wäscht und nicht mehr Wasser und so trinkt, das wäre ganz komisch.
Das Staunen darüber, in eine ganz andere Zeit abzutauchen, war bei den Kindern also dementsprechend groß. Und das war auch die Absicht, sagt Dirk Iberitsch vom Verlag Leuenhagen und Paris in Hannover.
Wie bei der Lesung eben gesehen, das 17. Jahrhundert ist ja für viele Kinder gar nicht mehr so ein Begriff. Und ich glaube, mit dem Thema kann man das wieder bewegen.
Was waren denn sonst die Gründe, sich für dieses Buch zu entscheiden?
Ach, weil es einfach ein hervorragendes Projekt ist. Bücher für Kinder mit Themen, die irgendwie Wissen vermitteln, ist ein wichtiges Thema. Und die Herrenhäuser Gärten sind für Hannover so wichtig. Und mich freut es, dass der Garten mit uns das umgesetzt hat.
Außerdem ist die Geschichte rund um Felicitas und Jakob liebevoll illustriert. Die Zeichnungen hat Lucia Zamolo gemacht. Sie selbst war als Kind ein großer Märchenfan und hat sich im Vorfeld schon darauf gefreut, die großen Kleider von damals malen zu dürfen. Am allermeisten angetan hatte es ihr letztendlich aber etwas anderes.
Kasimir, der Pudel, der kleine Zwergpudel von Felicitas, der einen Hauptperson. Da habe ich immer, also ich habe es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das hat sich so herausgestellt, dass ich den irgendwie immer so ein bisschen in so ein Bild reingeschummelt habe und der da gerade was macht und sozusagen noch so eine zweite kleine Geschichte erzählt, in dem der da so rumwuselt.
Und auch der Autor, Begrüling, hat eine Lieblingsstelle im Buch.
Ich glaube, die Szene, wo Leibniz in die Entengrütze steigt und dort sein selbstgemachtes U-Boot präsentiert und alle ihn nicht so richtig für voll nehmen, ist, glaube ich, eine Szene, die mir beim Schreiben auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht hat. Und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, sind all diese Experimente und Selbstausprobiersachen, die ich auch dann selbst gemacht habe. Also das Pfannenbrot, was man nachkochen kann, das habe ich halt auch zu Hause danach gemacht. Und das ist natürlich auch eine schöne Arbeit als Autor, wenn man den Vormittag damit verbringt, ein Pfannenbrot zu machen.
Neben der Geschichte um Felicitas und Jakob enthält das Buch viele Mitmachangebote. So wird die Barockzeit dann auch zu Hause lebendig. Es zeigt etwa, wie im Barock getanzt oder mit dem Fächer gesprochen wurde. Außerdem gibt es eine Anleitung zum Basteln von Masken für einen Maskenball oder dazu, wie man ein Orangenbäumchen pflanzt. Auch das war groß in Mode im Barock.
Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, das Buch zu lesen oder zu verschenken. Felicitas und Jakob, ein Sommer in den Herrenhäuser Gärten, ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren und kostet 14,99 Euro. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht mit Ihnen. Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen, immer am Dienstag. Ja, und jetzt ist eine Stunde schon wieder rum und ich freue mich auf kommenden Dienstag. Da hören wir uns dann auf jeden Fall wieder. Da freue ich mich schon drauf. Und jetzt geht es traumhaft weiter. Genießen Sie den Abend mit NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Tschüss.